von wo kommt das, was ich eigentlich denke? Und oft sind nämlich, wenn man zum Beispiel so Ernährungsthemen anschaut, oft sind die Mythen nämlich Hobbys. Also ganz oft haben die Mythen wissenschaftlich keine Hand und Fuß.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder dazulernen.
Baby Steps, weisst
du? Bevor es losgeht, ein kurzer Werbeblock von unserem Podcast-Sponsor Alex. Wir machen uns viele Gedanken über unsere Gesundheit. Vieles erledigen wir mit regelmäßigen Checks. Brust abtasten, Dentalhygiene oder den Krebsabstrich. Lieber vorsorgen als nachher bereuen, gell? Aber warum machen wir das nicht bei anderen Sachen? Ist es nicht auch eine wichtige Vorsorge, wenn wir jemanden suchen, der uns in rechtlichen Notfällen den Rücken stärkt? Für mich ist das ein extrem wichtiger Faktor. Und darum habe ich eine Rechtsschutzversicherung. Mobbing, sexuelle Belästigung, Lohndiskriminierung, Trennung, Verkehrsunfälle. Es gibt so viele Situationen, wo man Hilfe brauchen kann. Und ich bin ja wirklich gut in Sachen Schreiben und Lesen, aber es hat schon Momente gegeben, wo ich echt nur noch am Bahnhof verstanden habe und ohne Profis von der Rechtsschutzversicherung komplett hilflos gewesen wäre. Die Stärkung der Frauen, dafür kämpft Elix. Sie wollen, dass sich alle Frauen wehren können und haben darum eine spezielle Rechtsschutzversicherung entwickelt. Eine, die Themen beinhaltet, die andere Versicherungen eben nicht haben. Zum Beispiel bei einer Trennung oder bei Diskriminierung am Arbeitsplatz. Alex Justice heisst die Versicherung. Es gibt sie im Abo-Modell ab 24,90 Franken pro Monat und sie ist monatlich kündbar. Mehr Infos findet ihr unter alex.com. Der Link dazu ist natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Ernährung. Es ist ein riesiges Thema. Eins, das viele von uns verunsichert, als Einzelpersonen und als Eltern. Tronja Schifftan ist Expertin in Ernährungspsychologie und hat mir ganz, ganz viele Fragen beantwortet. Es ist eine lange Podcast-Folge geworden, aber mal ehrlich, ich wollte absolut nichts rauslöschen. Und ich hoffe, euch hilft das Gespräch auch so sehr, wie es mir beim Aufnehmen schon gut da hat. Viel Spass!
Ronja, ich kenne keine einzige Frau und mittlerweile auch wenig Männer, die ein unbelastetes Verhältnis haben zum Essen, zu der Ernährung. Kennst du Leute?
Ja, ich kenne jemanden. Aber auch dort ist es schon pathologisch auffällig, unauffällig. Nein, ich kenne auch eigentlich wirklich fast niemanden, der einen entspannten Umgang mit dem Thema Essen hat. Wo es kein Thema ist, wo es nicht immer extrem vorbelastet ist oder auch mit sehr vielen Mythen und Glaubenssätzen oder auch so Halbwahrheiten gekoppelt ist.
Mhm. Ja. Jetzt würde man ja sagen, dann müsste man am ehesten sich mega weiterbilden, um all das, also weißt, alle müssen ganz viel lesen zu diesem Thema. Bei mir persönlich hat das jetzt das Gegenteil bewirkt, mit 18, 20, weil ich das Gefühl hatte plötzlich, ich bin mega schlank gewesen, sportlich. Und dann habe ich irgendwie so Bücher in die Hand bekommen und habe das Gefühl gehabt, ich mache alles falsch. Also ich bin zwar mega schlank, aber ich habe alles falsch gemacht bis jetzt. Mhm. Und das ist dann eigentlich wie so das Gegenteil gekippt, dass ich fand, jetzt muss ich das richtig machen und oh shit, ich kann es nicht richtig machen. Also einfach sich bilden in diesem Bereich ist vielleicht auch nicht immer das Richtige.
Ja, das ist immer noch lustig. Eigentlich ist Ernährungsinformationen, sage ich mal, ist eigentlich wichtig, dass man gewisse Dinge weiss. Das Problem ist aber, das Thema Essen oder Ernährung, oder ich sage jetzt mehr das Thema Ernährung, ist mega komplex. Mhm. Und wenn das so komplex ist, dann übersteigt das manchmal auch unser Fassen. Also das heisst, weil überall irgendwelche Informationen kursieren, auch sehr viele Halbwahrheiten, gerade auf Insta, was da alles zum Teil verkündet wird an irgendwelchen super Ernährungsformen, macht, dass man irgendwann nicht mehr so genau weiss, was ist jetzt richtig, was ist falsch und so weiter und so fort. Und das Problem ist, das kann dich mega verunsichern. Das ist mal das eine, oder? Und das andere ist, dass Essen jetzt eigentlich, wenn wir das Thema Ernährung und Essen auseinandernehmen, Essen etwas auch, was sehr emotional kann sein kann. Das ist sehr gewachsen, das ist kulturell gewachsen, das ist sehr von der Gesellschaft beeinflusst, das ist aber auch von deiner Erfahrung, von deiner Biografie beeinflusst. Und oft auch sehr natürlich gewachsen. Und jetzt gibt es ganz viele Kinder, Jugendliche, die noch einen extrem entspannten und intuitiven Umgang mit dem Essen haben. Aber jetzt kommt, wenn man anfängt, darüber nachzudenken und es quasi zu verdenken, kann passieren, dass man plötzlich den normalen Bezug ein bisschen verliert. Also vorher hat man eigentlich irgendwie Lust auf das und auf jenes und hat vielleicht so viel gegessen, wie man gerade Bock hat. Und nachher kommt dann plötzlich, nein, du musst so und so viel essen, dieses und jenes, kann machen, dass dich nachher mega verunsichert. Und plötzlich einfach nicht mehr weisst, was soll ich, und anfängst viel, viel zu viel darüber nachzudenken.
Der Kopf kommt eigentlich der Intuition irgendwann in den Weg.
Es ist weniger nur der Kopf, sondern es ist auch das, was du alles im Kopf mitschleppst an Gesellschaft eigentlich, oder? Wir lernen von Kind auf, lernen wir ganz komische Glaubenssätze von Gesellschaft, wie zum Beispiel, der Teller muss leer gegessen werden, oder so Sachen wie Kohlenhydrate machen dick, oder Fett macht dick.
Zucker ist mega böse.
Zucker ist mega böse, Zucker macht süchtig, das ist so der Klassiker. Ich liebe die Aussage, weil es wirklich einfach immer so Geschichten, oder, wo wir alle aufnehmen, wo wir meinen, es richtig zu machen. Wir wollen es ja richtig machen, oder? Und wir glauben an diese Sätze, weil wir lernen das, oder? Und unsere Gesellschaft lebt uns das vor. Und wir wollen dann der Gesellschaft auch entsprechen, oder? Und das ist ein mega Thema, dass man, sobald man anfängt, so Sachen rationalisieren, oder? Und versucht, nein, ich muss es richtig machen und nur so ist es richtig und es gibt eben das richtig und falsch. Sobald es das richtig und falsch Thema wird, werde ich mega unsicher, weil was ist denn mit dem Ganzen dazwischen, wo ich ja eigentlich meine Realität, in meiner Realität kenne, oder? Mhm. Und das ist das, was eigentlich das Problem ist. Das heisst, weniger nur darüber nachdenken, sondern auch mit welchem Muster denke ich darüber nach. Wenn ich natürlich nur die ganze Zeit an gesellschaftliche Mythen denke währenddessen, ist das ein mega Problem.
Und eben, man hat richtig und falsch und irgendwie haben sehr viel haben das Gefühl, sie dürfen sich dann nur im Internet befinden?
Ja, es gibt, ich glaube, das muss man so ein bisschen gesellschaftlich anschauen, oder? Was passiert da? Wir haben in unserer Gesellschaft extrem eine Schlankheitsnorm, oder? Man muss dem Schlankheitsideal entsprechen. Das Gemeine ist aber eigentlich zum Beispiel, dass das Schlankheitsideal nicht einmal die Realität ist, oder? Unsere Norm, also die Mehrheit von unserer Gesellschaft, ist jetzt nicht per se mit einem schlanken Erscheinungsbild, sondern das ist eine Idealnorm. Also eigentlich mega gemein, wir tun irgendwie alle etwas anstreben, oder viele haben gelernt, etwas anzustreben, was eigentlich ein bisschen fake ist. Und zwar, das ist das, was in den Medien kommuniziert wird, das ist das, was wir auf Insta sehen, die Bilder von sportlichen, schlanken Menschen wird überall zelebriert, dass das ist normal, oder? Und jetzt lernen wir die ganze Zeit, wir müssten zu einem Normal entsprechen. Und das ist rein vom Überlebensinstinkt her in unserer Gesellschaft mega logisch, weil wir wollen ja nicht aus dem Rudel ausgeschlossen werden. Wir wollen zum Rudel dazugehören. Und sobald ich das Gefühl habe, mein Gewicht zum Beispiel tut von diesem Rudel abweichen oder mein Erscheinungsbild passt nicht zu der Norm, die mir vorgegaukelt wird, kann das sein, dass ich das Gefühl habe, oh, ich verliere mein Rudel, oder ich verliere Liebe, ich verliere Zugehörigkeit, ich verliere Attraktivität, oder? Und das tut unseren Überlebensinstinkt anregen, da wollen wir alles machen, um dazugehören. Und etwas davon kann eben sein, dass wir wollen, zum Beispiel Gewicht verlieren, um in den Fake-Norm-Bereich zu kommen.
Und das, eben, du hast ja vorhin gesagt, ich will dazugehören zum Rudel, es ist ja auch, oder ich brauche Liebe, es ist in unserem Kopf wie drin, dass sehr viel von wie wir Liebe bekommen, damit zusammenhängt, wie wir nach aussen erscheinen.
Das ist ja voll. Also wir haben gelernt, schlank gleich schön. Wir haben gelernt, keine Ahnung, schlank gleich diszipliniert. Das sind alles so Geschichten. Faul, also dick gleich faul, hochgewichtig gleich ganz negativ, gleich undiszipliniert, gleich dumm. Solche Geschichten, die bleiben mega fest in unserem Bewusstsein drin. Also das heisst, auch wirklich, wie über hochgewichtige Menschen geredet wird in unserer Gesellschaft, ist respektlos as hell, oder? Also es ist unglaublich, was eigentlich ganz eine normale Vielfalt von uns Menschen ist. Es gibt dünne Menschen, es gibt sehr dicke Menschen, es gibt hochgewichtigere, tiefgewichtigere Menschen. Das ganze Spektrum ist einfach unsere Realität von Menschen. Und jetzt macht man einfach irgendwo so einen Cut und sagt einfach, ihr seid übrigens so, und die sind gut und die sind voll nicht gut und die machen es im Fall richtig und die machen es falsch. Völlige Kabis, oder? Das ist einfach die Vielfalt von uns Menschen. Und darf das ist nicht mega problematisch.
Ja, ich muss noch schnell einhaken, ich finde es mega cool, dass du von hochgewichtig redest.
Ja.
Weil das ist auch so, also ich finde nur schon das, über ist so einfach ganz fein definiert schon. Du bist also ein bisschen drüber, gell?
Ja, du bist ein bisschen draussen aus der Norm, du bist drüber. Ja. Du bist drüber. Und das das ist okay, das ist da drin, das ist bei uns. Und, und du bist eigentlich ein bisschen drüber. Du bist übergewichtig, du musst eigentlich dein Gewicht reduzieren, um wieder zu uns zu gehören. Und ich mache auch für Schlusszeichen uns, oder? Weil das ist so ein... Da meint man fast, man hat einen Rudelausstoß, ja, wenn man hochgewichtiger ist, oder? Ja. Und, aber ganz konkret muss ich gleich auch sagen, man hat einen Rudelausstoß, weil du kannst vielleicht zum Beispiel nicht gemütlich im Zug hocken, weil vielleicht der Sitz nicht frei ist, den du bräuchtest, oder du kannst im Flug nicht normal hocken. Aber da sind wir jetzt natürlich voll auch im Thema Hochgewicht drin. Aber ich finde, dort fängt der Respekt eben auch an. Und solange wir dort so Probleme haben und irgendwie die ganze Zeit das Gefühl haben, das ist etwas, was man ja muss vermeiden muss, dann sind wir in ganz schwierigen Essverhalten, Bewegungsverhaltensmuster auch drin.
Mhm. Ja, ich denke jetzt gerade, es wird uns einfach sehr früh wie genormt. Eben, man hört schon von Kindesbeinen an, hört man vielleicht auch über andere Kinder, oh, da muss ich jetzt langsam ein bisschen schauen.
Ja, mega.
Schau mal, das ist das, also manchmal wirklich so, schon wie Baby, das hat jetzt aber ein bisschen viel Röhnchen oder so. Und wie sukzessive als Kind du schon lernst, Achtung, genau. Gefahr droht.
Gefahr droht, und zwar genau Gefahr droht von dem Liebesentzug, Gefahr droht von dem, du gehörst im Fall nicht zu uns, du gehst langsam daraus raus, oder auch wirklich einfach, es ist nicht gut, wie du bist. Und ich glaube, wenn du die ganze Zeit hörst, dass etwas kommentiert wird von dir, wo dein Wesen oder einfach deine Form ausmacht, das ist ja nicht dein Wesen, es ist einfach deine Form, dein Erscheinungsbild ausmacht, wenn du die ganze Zeit das Gefühl bekommst, du bist im Fall nicht gut, wie du bist, du musst dich verändern, das macht mega viel kaputt. Und vor allem, es ist völlig absurd, weil man tut oft bei Kleinkind viel zu früh intervenieren. Also oft ist zum Beispiel schon, ich habe gerade gestern ein Gespräch gehabt vor der Kita mit einer Mutter, mit einem Kind, das auf der 98. Perzentil ist, und die hat mir gerade gesagt, ihre Pädiater hat gefunden, ja, jetzt müssen wir dann langsam das Gewicht im Auge behalten. Und meine erste Frage war, okay, und wie sind denn ihr als Baby gewesen? Ja, mein Partner war genau gleich gewesen. Wow, das ist pure Genetik. Und ist er jetzt mega hochgewichtig? Nein. Sondern das ist einfach ein Erscheinungsbild. Das ist, wie wir wachsen, wie wir uns verändern. Und logisch gibt es Fälle, die man im Auge behalten muss. Weil es könnte natürlich irgendwie ein Krankheitsbild dahinter sein, wo man einfach das Krankheitsbild erkannt haben muss. Aber das hat nicht mit dem per se mit dem Hochgewicht zu tun. Sondern das hat damit zu tun, dass man muss wissen, ist irgendein anderes Thema da, wo man muss intervenieren muss. Und das ist das, was mich so traurig macht. Wenn ich dann höre, dass schon bei kleinsten Babys die Eltern unter Stress gesetzt werden, mit man muss jetzt unbedingt schon das und das ändern. Und ich denke, dort dürften wir wirklich mal ein bisschen die Ansätze ändern. Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht immer das «Es könnte hochgewichtiger werden», sondern dass man schaut, wie kann mein Kind ein positives Essverhalten, also positive Einstellung zum Essen, positive Einstellung zur Bewegung, positive Einstellung zum Körper, ein positives Körperbild, weil wenn ich mich gern habe und ich meinen Körper gern habe, dann will ich dem auch Sorge haben. Und wenn ich aber die ganze Zeit höre, mein Körper ist nicht gut, wie er ist, hey, dort fangen Probleme an. Wichtig bei den Perzentilen ist vor allem auch einfach anzugeben, man sagt bei den Babys, und jetzt sind wir halt schon sehr in einem fachlichen Thema, aber bei den Babys ist vor allem wichtig, dass sie auf der Kurve bleiben. Das heisst, wenn ein Baby natürlich mit dem Gewicht mega abfällt zum Beispiel, dann merkt man wie, das Kind bleibt nicht auf seinem eigenen genetischen prädisponierten Weg, wo man quasi prognostiziert, und da ist jetzt der Datensatz, oder? Sondern es fällt wie ab, und das sind gute Indikatoren, um wie merken, es könnte etwas vorliegen.
Genau.
Aber wenn ein Kind nochmal auf der Kurve bleibt, und die Kurve ist einfach weiter oben, dann mal zuerst schnell entspannen und ein bisschen zurücklehnen und schauen, wie sich ein Kind entwickelt. Und nicht gerade einfach Panik machen und das Ding auch wirklich dort zu schauen, um was geht es denn?
Ich glaube, dort lohnen sich Eltern, die eh schon so vulnerabel sind, weil sie sowieso viel zu wenig schlafen und sich unfähig fühlen sehr oft, so schnell verunsichern durch etwas und haben dann immer das Gefühl, ich verpasse etwas und hilfe mein Kind, anstatt einfach schnell, eigentlich muss man sie bestärken und sagen, hey, durchschnaufen. Es kommt gut und ja.
Und auch wirklich auch die Eltern bestärken, dass sie es eben gut machen. Also weil gerade, also ich meine, das kennen wir vielleicht alle, also ich bin selber auch Mami, in den ersten Wochen, weiss ich noch, ist das Gewicht die ganze Zeit Thema. Die ganze Zeit, jetzt hat er ein bisschen abgenommen, jetzt hat er wieder ein bisschen zugenommen. Gut, er hat zugenommen, hat abgenommen und dann irgendwann heisst es dann plötzlich, ist vielleicht nicht mehr gut, wenn er zunimmt. Es ist so absurd. Und dabei ist einfach so, Kinder, die sind sehr intuitiv, die nehmen, was sie brauchen. Und das ist eben auch nachher beim Essverhalten, wählen Kinder eigentlich das, was sie brauchen und auch so viel, wie sie brauchen. Und das ist eigentlich das intuitive Essen. Und intuitives Essen, Kinder sind ultra intuitiv. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe einen Sohn, der hat manchmal, dann isst er nur Brokkoli. Und ich denke so, okay, er isst jetzt Brokkoli, was für ein lustiges Wunder. Und dann isst er nur Pommes frites und ja, dann isst er nur Chicken Nuggets, aber die dann nur geschält. Und die haben einfach Phasen. Und Kinder wählen so komisch. Und das ist das, was wir Erwachsenen eigentlich mega verlernt haben. Und wir können das eigentlich auch fest lernen von unseren Kindern.
Mhm. Ich habe also schon ab und zu gedacht, wenn mein Sohn irgendwie sagt, jetzt habe ich mega Lust auf einen Apfel, denke ich so, hey, ich hätte auch gerne einfach mal mega Lust auf einen Apfel und würde nicht einen Apfel nehmen, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt einen Apfel nehmen.
Genau, Anja. Das ist genau der Punkt. Du fasst es perfekt zusammen. Das ist genau das, was passiert, oder? Das Kind merkt, ui, ich brauche einen Apfel. Ich will jetzt einen Apfel. Und hat eigentlich ein Craving auf Apfel. Also ja. Craving heisst so eine enorme Lust auf das. Und wir Erwachsenen, viele von uns Erwachsenen, haben das eigentlich eben verlernt und haben es eine Art übersteuert mit Glaubenssätzen, mit ein Apfel ist gut, one apple a day keeps the doctor away und, obwohl du vielleicht mega Bauchweh hast von einem Apfel. Apfel macht schlank und. Und das ist eben so ein bisschen das Gemeine. Und jetzt passiert aber genau das. Mega viele Eltern, und das ist kein Vorwurf für die Runde, sondern es ist einfach ein Moment zur Selbstreflexion, die übersteuern dann eben das Natürliche von den Kindern und sagen zum Beispiel, ja, aber nicht immer nur passt, jetzt ist noch etwas Gesundes dazu.
Mhm. Und dann ist beim Kind schon mal so Schublade, okay, das ist in dem Fall nicht gesund.
Ja. Das andere ist in dem Fall nicht gesund. Ja. Und gesund ist dann, sie lernen dann effektiv also Sachen an, wie gesund ist das, was weniger fein schmückt.
Oh, krass.
Weil sie lernen ja, also viele Eltern oder eben auch, oft sind es auch zum Beispiel Grosseltern oder irgendwie sonst Betreuungspersonen, sagen dann zum Beispiel zu einem Brokkoli oder eben zu etwas Gemüsiges. Das sind Sachen, die haben mehr Bitterstoffe oft drin, sind weniger süß zum Beispiel. Dann lernen sie Sachen mit mehr Bitterstoff, das ist das Gesündere zum Beispiel. Ergo aber auch das, was sie vielleicht weniger, wo sie zuerst lernen müssen, dass sie es gerne haben können. Mhm. Also Kinder müssen ja Geschmäcker auch entdecken.
Mhm.
Und das heisst, sie lernen das, was gesund, gleich bleh.
Ja, krass. Ja.
Weil beim anderen, beim Vanillepudding, hat jetzt Mami oder Papi nie gesagt, es ist gesund, nimm noch ein bisschen von dem.
Ja, stimmt.
Und das ist genau die Problematik davon. Und solange unsere Gesellschaft die Unterscheidung macht zwischen das ist gesund, das ist ungesund, macht man sogar, dass man das Kind eigentlich verleidet.
Ja.
Und weißt du, was wir Erwachsene lernen rund um gesund? Das hat mir übrigens wirklich Studien können zeigen, dass Erwachsene oder einfach wir in der Gesellschaft oft Zusammenhang haben zwischen gesund gleich, es ist kalorienarm.
Mhm.
Jetzt ist es so, jetzt wird es schnell kompliziert, ich erkläre es dann noch einfacher, dass wir zum Beispiel ein Bio-Label assoziieren wir mit gesund. Also das heisst, es löst in uns das Gefühl von gesund aus. Oder? Das kann man auch an mich fragen. Ich habe das an mich bei Klientinnen und Klienten in der Beratung. Und ich meine auch, dass sie sagen, ja, ich esse viel Bio, ich esse wirklich gesund. Das heisst, Bio ist bei uns extrem klar, das ist gesund.
Ja.
Und jetzt lernen wir, ich habe vorher gesagt, gesund gleich gut, oder? Jetzt bei uns Erwachsenen zum Beispiel. Und wir lernen zum Beispiel Bio gleich gesund.
Mhm.
Wir lernen aber gesund gleich weniger Kalorien. Das heisst, wir kombinieren Bio gleich weniger Kalorien. Was machen wir?
Wir kaufen mehr Bio.
Wir essen mehr davon. Ja. Und zwar, ich esse nicht ein Bio-Gutzli, sondern ich esse dann zwei Bio-Gutzli. Ah. Weil es hat ja weniger Kalorien.
Unser Hirn uns suggeriert, hey, das ist easy.
Und das ist eben pure Psychologie, ja, oder? Wir tricksen uns dort eben selber aus. Und das sind so absurde Sachen.
Ja.
Wo wir eigentlich uns einfach mit dieser komischen gut, schlecht und du musst es perfekt machen und ganz komisches Durcheinander machen in unserem Essverhalten.
Mhm. Ja, aber ich merke, seit ich mich selber so ein bisschen hinterfrage, vor allem jetzt seit der Elternsohn im Kind ist und das noch mehr, ich bin wirklich verschrocken, wie krass das genormt ist und was man darf und was nicht. Und also, wenn du mal irgendwie, einmal hat er sein Honigbrötchen nicht aufgegessen zum Morgen. Und statt dass ich das fortschiesse, wie ich hatte keine Lust hatte, um ein Honigbrötchen zu essen, habe ich es in mein Znüni-Täschchen reingepackt.
Bös!
Und wirklich, Dann ist er heim und gesagt, ich darf im Fall kein Honigbrötchen mehr nehmen. Und ich habe gefunden, hey, das war einmal. Gewesen. Und es ist einfach, also sollen wir es fortschiessen? Und dann habe ich einfach so, wie er es dann so mitbekommt, was ist gut, was ist bös, wem nimmt die Kindergärtnerin Essen weg? Weil er immer so Zeug dabei hat und so. Und ich denke, ich habe dort wirklich angefangen, eine Gegensteuer zu geben und auch mich noch mehr hinterfragen, weißt, was lobe ich? Beziehungsweise, ich habe aufgehört, ihn für einfach eben seine Cravings loben oder so ein bisschen tadeln, weil ich gemerkt habe, mit ihm macht das immer etwas.
Ja, und zwar, das nennt man operante Konditionierung. Also das Loben und Bestrafen und Kommentieren eigentlich, macht, dass er eigentlich die ganze Zeit eben belohnt oder bestraft wird rund um sein Essen. Und wir wissen alle, wir wollen ja nicht unbedingt bestraft werden. Also wir wollen ja eigentlich belohnt werden. Das heisst, er lernt nach, etwas ist gutes Verhalten und etwas ist schlechtes Verhalten. Das Problem ist aber, das ist nachher nicht wissenschaftlich fundiert, sondern das ist einfach das, was wir gelernt haben und weitergeben an Kind. Das ist mal so wie das eine zum Vorleben, oder? Das Thema Kommentieren von Essverhalten ist ganz schwierig und es wird permanent gemacht.
Ja.
Und das geht auch mir manchmal so, dass ich finde, hey, jetzt hast du aber gut gegessen. Und dann muss ich denken, oh ja, wärst ja nicht Fachperson dafür. Also das sind dann so Sachen, das haben wir so gelernt, dass es normal ist, dass wir das machen. Die Frage ist einfach, reflektieren wir uns da drin?
Ja.
Und was wollen wir eigentlich weitergeben? Und das andere, Anja, was du erzählt hast, wegen Kind, also wegen Kind gibt, das ist ein ganz wichtiges Thema und das ist nämlich gar nicht so einfach. Und zwar, wir haben auch Gesundheitsförderung. Und Gesundheitsförderung fängt in den kleinsten Sachen an. Das heisst, wir wollen, dass wir möglichst für alle Kinder einen gesundheitsförderlichen Boden bringen. Also das heisst, dass sie sich möglichst gesund, Anführungszeichen, können verhalten. Das heisst, Möglichkeiten zum Spielen, Möglichkeiten zum Bewegen, Möglichkeiten zum eben auch ausgewogen Essen, Möglichkeiten zum viel Wasser trinken, zum sich erholen und so weiter. Das heisst, Kinskis schauen natürlich auch darauf, dass die Kinder ein gesundes Umfeld haben. Und das ist eigentlich rein aus der gesundheitsförderlichen Sicht super, weil es schafft den Boden für alle gleich, auch wenn sie zum Beispiel zuhause die Möglichkeit vielleicht nicht gleich haben oder so. An sich finde ich jetzt gerade das mit der 9-Diskussion nicht dumm. Also es macht Sinn, dass man über die 9 diskutiert. Also dass man darüber redet, was gehört denn in so einem Kindski die 9 drin. Das Problem ist aber dort, wenn die Kinder nachher das gut und falsch lernen.
Mhm.
Und was ich viel wichtiger finde, dass ein Kindski seine eigene Philosophie entwickelt. Was ist zum Beispiel ein cooler Znüni? Nicht, was ist ein guter Znüni, sondern was ist ein feiner Znüni? Und dass man nachher mit dem Kind zusammen auch den positiven Umgang zum Essen oder Zugang zum Essen lernt und auch zelebriert. Also, dass man vielleicht auch mal zusammen eben irgendwelche Rüebli schnitzt oder weiss der Gucker was. Oder an dem haben sie mega Freude.
Mhm.
Das Problem entsteht dort, wenn Kinder ausgrenzt werden aus dem Grund, was sie mitbringen. Und das ist nämlich mega belastend, oder?
Ja.
Das heisst, ich finde es dort mega wichtig, dass man als Kindski auch ansteht und sagt, hey, wir wünschen uns die und die Art, aber dass nicht das Schwarz und Weiß die ganze Zeit, sondern wirklich sagt, das Leben ist ein bisschen komplexer. Dann darf man das nämlich auch als Kindski-Fachperson mal aufnehmen und mal sagen, hey, mega fein, wie hast du das Honigbrötchen dabei? Hast du das zum Morgen gehabt? Aber ich sehe, du hast es nicht aufgegessen, hast es am Morgen nicht mögen. Cool, wie geht man mit Food Waste um? Und schon hat man ein Thema zum drüber reden. Mega cool. Ja. Und ich denke, das ist wichtig, dass man einen positiven Umgang zum Essen vorlebt und nicht, dass du machst es gut, du machst es falsch, du wirst quasi bestraft, wenn du es schlecht
machst. Ja, eben, oder das, wo, eben, du wirst fast geschämt schon für, also, du wirst eigentlich mit 4, 5 schon geschämt für, was, du hast ja nicht einmal selber gepackt, das Ding, was halt bei dir drinnen bist. Oft ist es dann noch, je nach kulturellem Hintergrund, werden die einen mehr geschämt als die anderen, weil es vielleicht auch die Anleitungen gar nicht ganz die Eltern alles verstehen. Dann habe ich eben auch so gefunden, es ist ja unkrass, dass das schon so anfängt, dass die Leute sich dann schon anfangen, vielleicht verschämt irgendwie welche Sachen essen, weil es könnte schon gut oder schlecht sein.
Und das machen die Kinder wirklich.
Ja.
Also das machen die Kinder leiden in diesen Momenten. Das machen sie wirklich, dass sie nachher verschämt sind. Also ich habe das oft in Weiterbildungen bei Kindsgärtnerinnen, dass sie nachher erzählen von solchen Situationen, dass Kind sich nachher verstecken mit dem Znüni oder dass sie das Znüni nicht auspacken. Und dann, ich meine, was passiert? Dann essen sie nicht. Was für eine Katastrophe.
Ja.
Also das Kind braucht etwas zu essen. Ist doch völlig egal, was in dem Moment. Hauptsache, es hat etwas gehabt. Und logisch, man kann das ja thematisieren mit den Eltern.
Mhm.
Aber auch dort braucht es einfach einen positiven Umgang damit, im Sinne von, hey, das ist im Fall unsere Kinski-Kultur. Wir finden es im Fall cool, wenn sie euer Kind nicht nackt in Kinski schicken.
Genau, ja.
Also, das ist einfach Kinski-Kultur, dass man etwas anzulegen hat, dass man Matschhosen dabei hat, dass man vielleicht Gummistiefel dabei hat, wenn es regnet. Und das Gleiche halt auch einfach, dass man etwas zu essen dabei hat.
Ja.
Und nicht ein Drama drum machen und nicht das Schwarz-Weiß-Thema machen. Und viele machen das auch gut, viele Kindergärtnerinnen und Kindergärtner. aber auch Kindergärtnerinnen und Kindergärtner sind auch einfach Produkte von unserer Gesellschaft. Und meistens sind es nicht sein Thema, sondern die Eltern, die dort hinten dran auch ganz viel Druck machen rund um das Essthema. Mhm. Und das auch die Heime mega zementieren von gut und böse und schlecht und richtig und eben gesund und ungesund. Mhm.
Was sind denn so Sorgen, die Eltern zu dir kommen?
Ich habe ganz oft die Frage mit diesen Phasen, wo dein Kind zum Beispiel nur Pasta essen mit Butter oder nur Pommes frites essen und Eltern dann auch wirklich verunsichert sind mit dem, oder wenn wo dann Angst haben, kommen so genug Nährstoff und dann auch wissen, ja, jetzt sagen die alles, sagen Phasen und jetzt ist es aber gleich einfach immer ein Kampf am Tisch. Ich empfehle dort Eltern mega oft wirklich die anschauen, ist es entspannt die Esssituation und dann auch ein bisschen genau anschauen. Manchmal benutzt das Kind nämlich auch ein bisschen als Steuerungsmittel. Also manchmal ist es auch, wenn sie wissen, also Kind, wenn Kind merken, das Essen wird die ganze Zeit beobachtet, und dann merken sie oft auch, wenn ich jetzt immer mit dem Essensthema spiele, bekomme ich auch mega viel Aufmerksamkeit von meinen Eltern. Und es wird so ein bisschen zum Steuerelement, mhm. oder? Es wird ein bisschen zum Steuerelement, ich tue jetzt dort noch ein bisschen blöd, oder? Gleichzeitig gibt es aber einfach auch Kinder, also es ist jetzt mehr der Punkt, eben schaut man mal an, was hat das für eine Erziehungssituation und so weiter. Und eben gleichzeitig gibt es aber wirklich auch Kinder, die einfach das Phasenessen extrem stark ausprägt haben, die wirklich ganz fest Angst vor neuen Geschmäckern haben, mhm. zum Beispiel. Das muss einem nicht Sorgen machen, überhaupt nicht. Also Kinder verhungern nicht. Also die Kinder nehmen eigentlich die Nährstoffe zu sich, die sie brauchen. Also zum Beispiel kann es auch gut sein, dass sie halt die Vitamine mal aus dem Fleisch ziehen. Gleichzeitig kann man aber als Eltern das auch positiv unterstützen, indem man immer wieder anbietet. Also nicht zwingt, sondern einfach sagt, möchtest du mal probieren? Möchtest du mal probieren? Und das nicht sich nerven lassen und nicht zu einem Machtspiel macht, mhm. sondern wirklich einfach, hey, schau mal, ich habe gerade das und das gekocht, ich habe das auch gerne, möchtest du auch? Und das immer wieder aufs Neue probiert. Und manchmal müssen Kinder auch Geschmäcker lernen kennen. Und dort darf man auch viel Geduld haben, dass ganz kleine Schritte schon super sind. Also, dass man ganz ein kleines, wenn mal ein Erbsli probiert wird, hey cool, dann ist mal ein Erbsli probiert. Und zwar nicht, jetzt ist eine Portion Gemüse drin, sondern es ist mal ein neuer Geschmack entdeckt. Ja. Und was man auch kann schauen kann, ist, wie geht man mit dem Essen um? Also gibt es zum Beispiel immer vermischte Sachen. Viele Kinder haben gerne, wenn es separiert
ja,
ist.
Ja, genau, mein Sohn auch.
Genau, und dort lohnt es sich auch mal mit den Kindern zusammen das Thema anschauen. Und nicht, dass die Eltern das Gefühl haben, sie müssen das für das Kind lösen, sondern auch mal mit dem Kind zusammen, hey, was willst du mal ausprobieren? Willst du mal mit mir kochen? Willst du mal Gemüse rösten? Dass man Kinder ins Kochen mit einbezieht, dass sie die Freude am Essen entdecken und eben nicht die Wertung, sondern auch das Lässige an diesen vielen Texturen. Vielleicht spielen sie eine Woche lang nur mit dem Essen, das sie kochen. Völlig okay.
Ja.
Aber dass sie anfangen, auch die Angst vor Neuem ein bisschen zu verlieren. Das kann helfen zum Teil.
Ja, weil Eltern eben, sie kommen dann in so eine Angst rein. So, ui, mein Kind, eben wird ja logischerweise immer Angst, dass dein Kind, es geht ihm nicht gut. Mhm. Aber du das, ich bin auch schon ein paar Mal an den Tisch gehockt, wo ich denke, das finde ich jetzt einfach hure ungemütlich da, wenn die Eltern die ganze Zeit aufs Kind einreden, was es jetzt noch wie muss und wie viel Biss von dem und so, Verhandlungen, wo ich denke, ich würde auch nicht gerne am Tisch sitzen als Kind. Wenn ich das, aber ich habe es dann dort nicht gefeedbackt, weil ich fand, das ist übergriffig und ich kenne ja die ganze Geschichte dahinter nicht, aber ich habe es unangenehm gefunden.
Und denke, genau, und dort empfehle ich auch immer Familien anzuschauen, ist es eine entspannte Esssituation? Also sind sie chillt beim Essen? Wenn sie nicht entspannt sind, überträgt sich das auch auf Kinder. Ich habe zum Beispiel zum Teil junge Erwachsene, so um die 20, 19, die wirklich auch beschreiben, sie haben jedes Mal beim Essen Konfliktsituationen mit den Eltern, die ausgetragen werden im Essmoment.
Ja.
Ich habe dort wirklich Fälle, die sind ausgezogen und nachher ist kein Thema mehr gewesen, das Essen. Einfach, weil mal die Spannung entspannt worden ist, weil die ganze Zeit am Esstisch noch diskutiert wird, über irgendwie sind Aufzüge gemacht, sind Aufzüge nicht gemacht, die Schulleistung erbracht worden. Und das überträgt sich wahnsinnig auf das feine Gefühl von Kindern, die das oft nur über das Essen können ausdrücken können, dass sie mal eine Ruhe brauchen. Mhm. Und ich empfehle dort wirklich auch mal ein bisschen eine entspannte Atmosphäre anzubringen und aber auch Kinder in den Essprozess mit einbeziehen und wirklich ein happy Essen zu machen. Und vielleicht bedeutet das halt, alle essen mal mit den Händen. Vielleicht darf man als Mami bestimmen, wie gegessen wird. Vielleicht darf man den Papi, vielleicht darf man das Kind, vielleicht darf man die Frau bestimmen. Einfach, dass alle zusammen mal bestimmen, hey, heute ist irgendwie ein Esstag mit den Händen. Heute ist mal keine Ahnung was. Ja. Ich hatte letztens eine Situation, wo mich ein Mädchen korrigiert hat und gesagt, Spargel isst man aber nicht mit den Händen. Ich fand es mega lustig. Ich esse es im Fall mega gerne mit den Händen, ja, und habe es dann mit den Händen gegessen. Und sie hat das auch lustig gefunden, hat das auch gemacht und hat mega Freude gehabt an diesen Spargel. Ja. Einfach rein aus dem Essmoment, weil es gerade lustig war und wir gerade wie ein Spiel daraus gemacht, ja, haben. Und dort war nur die Entspannung wichtig, dass ich halt die Spargel essen durfte, wie ich gerade Lust hatte. Und sie gleichzeitig hat das entdecken.
Ja. Ja, das ist mega cool. Und wie du vorher gesagt hast, mit dem Anbieten, wir haben gestern Abend so, hat mich mal etwas geguckt und mir so gedacht, ja, das müssen wir einem älteren Sohn eh nicht anbieten. Mhm. Und, aber gleich wie immer hat er gefragt, möchtest du auch probieren? Mhm. Und wir haben gar nicht mehr richtig auf seine Antwort gehört. Aber seine Antwort war dann, ja, ich möchte auch gerne. Und wir so von, okay, ich möchte jetzt probieren. Und nachher hat er gesagt, hey, das ist super. Und dann denkt, eben, wahrscheinlich 3 Jahre ist angeboten. Und plötzlich, ja, findet er, ja, jetzt möchte ich das auch probieren.
Mega schönes, ja, Beispiel. Und übrigens, was ich auch wichtig finde, es ist völlig okay, wenn es mich als Mami oder Papi mal anschießt, dass das Essen, ja, immer völlig so abgelehnt wird, wo ich liebevoll gekocht habe, ja, und wo wir vielleicht mega Freude haben als Paar am Essthema oder irgendwie auch schön kochen damit. Der Frust ist auch okay. Ja. Es ist auch mal okay, dass dem Kind sagen mit, hey, ich würde mega gerne das mit dir teilen. Einfach dort mal Entspannung hineingeben und das bedeutet halt auch mal deklarieren, wie ich mich fühle. Ja. Ich muss da nicht Pokerface halten und alles easy.
Ja, total.
Ich darf auch sagen, nein, das finde ich im Fall nicht okay oder das macht mir weh oder ich hätte jetzt gerne mal das teilt, aber man darf dann auch über sich nachdenken. Warum ist mir so wichtig, dass wir genau das Gleiche essen in diesem Moment?
Ja.
Das sagt ja irgendwie auch mehr über meine Bedürfnisse aus, was für mich eben eine Familie zu Nacht ist, als über mein Kind.
Ja, sag's nicht, völlig. Obwohl jetzt letztens gerade einer erzählt hat, bei ihnen ist die Familie zu Nacht immer so gewesen, die Mami hat immer etwas anderes gegessen, weil die Mami schon immer auf die Ehe gewesen. Und ich, genau, dachte, auch noch krass, oder? Das ist so,
und sehr normal. Ja. Kennen sehr viele.
Okay.
Ja, ja, das kennen sehr viele. Die Mami nimmt das Salätli.
Ja.
Mit dem sind viele aufgewachsen.
Ja.
Und da darf man sich natürlich immer genau reflektieren, ja, tut man das noch weiter, so weitertragen, ja, oder hat man da schon mal einen Strich drunter gezogen.
Ja. Ja, oder viele, die sich auch so einen Stress machen, eben, weil Kinder wollen am liebsten bei uns oft Pasta mit nichts oder mit ein bisschen Käse drüber. Und viele, die sich dann in Stress machen, ich muss für uns etwas Genussvolles machen. Wir, ja, möchten etwas Genussvolles essen. Also etwas, das uns mega Spass macht. Und dann müssen wir für die Kinder auch noch etwas Spezielles machen. Also ich koche einfach nicht gerne. Von dem her kommt es mir dort entgegen, dass ich einfach sage, hey, weißt du was, dann macht ihr das, was ihr gerne habt. Mhm. Oder ich mache es für euch. Und aber nicht, ich mache nicht zweimal das Riesenköche und ihr dürft von mir probieren, aber ja.
Und das ist das, was ich sage mit, ist es eine entspannte Esssituation? Ja. Wieso ist es für dich nicht entspannt, ja, wenn du 2 riesige Köche, ja, musst machen?
Ja.
Und dann gibt es auch Leute, die 5 riesige Köche machen. Ja. Lass das sein. Ja. Das ist mega streng und das braucht mega viel Energie und hilft der Situation nicht unbedingt.
Ja.
Weil so lernen Kinder auch ganz einfach, ah, für mich wird ja immer super Sonder gekocht. Okay.
Muss also, ich nicht probieren?
Ja. Genau. Und man kann sagen, wenn das Kind jetzt nur eine Komponente von dem, was man gekocht hat, will, so ist es. Aber, ja, jedes Mal 5 Köche machen, ist einfach echt nicht zielführend. Weil das macht auch viel mit der Esssituation und macht es nämlich nicht entspannt.
Ja, plus, also es gibt dann doch ein paar, die sagen, jetzt habe ich dir extra gekocht und jetzt sagst du das da, jetzt, heute hast du jetzt das nicht gern. Und dann, ja, flippen die Eltern aus und hässig und sowieso, ja, und ich eben so mit Vorwürfen und Scham und so, ich habe extra für dich gekocht und jetzt willst du das auch nicht essen und so. Ja.
Und das ist genau das, oder? Das passiert, nachher passiert so, da clashen die Gefühle, da clashen die Emotionen, was völlig klar, ja, ist, oder? Und auch verständlich, aber es macht eine mega angespannte Stimmung und wenn wir angespannt sind, können wir auch nicht gut verdauen. Ja. Also es löst auf der einen Seite Stress aus, es macht Cortisolausschüttung, es tut den Körper unter Stress setzen, wo macht, dass wir in dem Moment nicht verdauen, nicht entspannt können schlucken, nicht entspannt können verdauen, was auch bedeutet, dass wir können atmen und. Was macht, dass der Körper definitiv von dem Essen null profitiert?
Ja.
Und darum, so oder so, wir brauchen für unsere psychische Gesundheit weniger Stress, weniger Belastung, aber auch für unsere physische Gesundheit ist es mega wichtig.
Ja, das habe ich nicht gewusst, das ist sehr spannend.
Ja, Stress wirkt sich ganz stark auf unser Essverhalten aus.
Ja.
Und zwar wie auf 3 Ebenen. Das eine wirklich hormonell und eben physiologisch, also Anspannung, Muskeltonus, dass wir eben angespannt auch muskulär sind, das ist auch im Magen, aber eben auch Cortisolausschüttung, Blutzucker und so weiter und so fort. Dann benutzen viele das Essen als Stressregulation, oder, gegen die negativen Gefühle. Und gleichzeitig ist aber auch, wenn Stress ausgelöst ist durch irgendwie zum Beispiel Zeitknappheit, weil wir keine Zeit haben, weil wir mega viel zu tun haben, tun wir natürlich mehr on the go essen, mehr einfach fertig war essen, weniger kochen und. Und darum ist Stress ein ganz, ganz starker Auslöser für das Thema Wohlbefinden.
Ja. Hast du denn viel Klientinnen und Klienten, die wie merken, eben, mein Verhältnis ist zum Essen ist gestört. Ich möchte es aber nicht an meine Kinder übergeben. Ja. Und wie mache ich das?
Ja, ich habe die Anfragen immer wieder. Und das ist etwas, was ich mega schön finde. Ja. Also wenn so eine Anfrage kommt, dann habe ich einfach nur Freude. Weil das ist das Schönste, was man machen kann. Und zwar das Bewusstsein, das Reflektieren, wie gehe ich selber mit meinem Körperbild um? Wie gern habe ich mich selber? Wie esse ich? Also wie gehe ich mit meinem Bewegungsverhalten um? Und merke vielleicht, ah, okay, da hat es ein paar Sachen, die mich stressen, oder? Und das ist eh schon mal die erste Ebene, wo ich sage, wow, gratuliere, mega cool, merkst, dass sich gewisse Sachen belasten, oder? Schön möchtest du es angehen, wahnsinnig toll, oder? Das ist die erste Ebene, die mich eh freut. Aber die zweite ist, wow, du hast gecheckt, dass das relevant ist für dein Kind. Und du bist nämlich Vorbild. Und zwar, und das Kind lernt, das sind ja kleine Kopiermaschinen, das kennst du ja, oder? Ja. Die kopieren jedes Detail, unsere Sprache, Tonalität, unsere Ausdrücke, aber eben auch unser Verhalten, unser Essverhalten. Das ist wirklich, manchmal, wenn ich meine Mama und meinen Sohn nebeneinander beobachte, bekomme ich fast einen Lachanfall, wie sie einfach einander diese Sachen abkopieren.
Ja.
Und das sind Momente, wo ich merke, hey, wenn du das als Eltern checkst, dass du dort so ein wichtiges Vorbild bist und möchtest an dem arbeiten, hey, wow, dann hast du es verstanden. Mhm.
Ich kenne jetzt wirklich viele im Moment, wo das Verhältnis am Aufschaffen sind. Mhm. Und dann oft entsteht auch so eine Wut auf ihre ältere Generation.
Ja, das ist mega normal.
Schon, oder?
Ja, und ich finde dort auch mega wichtig, man darf auch mal hässig sein, man darf auch mal wütig sein, weil man hat vielleicht Vorbilder gehabt, die eben vielleicht sehr verkrampft, unentspannt oder eben auch sehr dogmatisch, das Dogma-Thema, mit dem Thema umgegangen sind. Und das darf einem auch verletzen, da darf man auch mal hässig sein, man darf auch hässig sein auf die Situation. Und gleichwohl, finde ich, sind wir auch selber jetzt fähig, unser Leben anders zu gestalten. Und nur in Wut bleiben bringt uns ja auch nicht weiter. Und auch dort, wie zu wissen, auch unsere Eltern sind in einer ganz komplexen Situation aufgewachsen. Auch sie haben ihre Vorbilder gehabt, Vorbilder medial, ihre Vorbilder. Dort hat es gewisse Trends gegeben und so weiter und so fort. Und ich glaube, wichtig finde ich einfach, dass wir erkennen, von wo kommen die Themen, von wo kommt mein Verhalten auch, mein angelerntes Verhalten oder eben meine Einstellung zu mir selber. Und was mache ich jetzt damit?
Ja.
Und eben auch die Ebene, ich möchte das nicht so weitergeben. Ich will nicht, dass mein Kind geschämt wird aufgrund von seinem Essverhalten, aufgrund von seinem Erscheinungsbild, aufgrund von irgendwas. Ich will das nicht. Also fange ich bei mir an, ich fange bei meinem Umfeld an, ich fange vielleicht auch bei meinen Eltern an, die mit meinem Kind ja dann auch zu tun haben. Oder? Vielleicht sage ich auch mal, ich möchte im Fall nicht, dass das Essen kommentiert wird. Vielleicht gehe ich dort auch mal in Dialog. Ich kenne sehr viele, die sich ganz fest mit diesem Thema beschäftigen, bei sich persönlich. Und das ist halt, es ist eigentlich eine mega spannende Arbeit.
Also ich finde es auch mega schön, eben weil ich das rundherum höre, dass viele sagen, hey, jetzt hinterfrage ich mal die Glaubenssätze oder hey, jetzt nehme ich mir ein bisschen Druck weg, indem ich sage, es gibt nicht das oder das, also gut oder böse oder links oder rechts oder gesund oder ungesund, das... Aber ich kenne jetzt wirklich ein paar, die sagen, als Eltern, ich habe es einfach wie, die haben vielleicht vorher, haben sie irgendwie 7 Tage in der Woche Yoga gemacht und, weißt du, sowieso alles gemacht, um irgendwie dem Bild entsprechen.
Der enorme Optimierungsdrang.
Krass, genau. Haben sich einfach nach dem gerichtet und das nicht müssen hinterfragen und dann ist alles nicht mehr gegangen, weil Kind und streng und so. Und dann sagen sie, und jetzt ist es eigentlich, fühlt sich wie fast entspannter an, wie sie merken, hey, ich muss auch nicht zum einen wertvollen Mensch sein, aber es ist natürlich ein rechter Kampf.
Und das ist mega wichtig, oder? Also das erste Mal quasi im Sinne von, mein Erscheinungsbild deklariert nicht, wer ich bin, oder? Das ist mal das Wichtigste. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass wir dort nicht in ein neues Optimieren kommen. Also dass es nicht muss, man muss mega happy sein mit seinem Erscheinungsbild, man muss sich immer lieben. Es ist auch völlig okay, wenn du dich mal scheiße findest. Es ist auch völlig okay, wenn du dich mal nicht attraktiv findest und mal nicht sexy und nicht straff und wie vorgelebt wird, sondern es ist auch okay, mit sich zu strugglen, sag ich mal. Es ist auch okay, mal aus einem entspannten Essverhalten rauszugehen und sich mal mega unentspannt ernähren und mal mega verbissen trainieren. Wichtig ist, dass man es erkennt und dass man merkt, hey, in welchem Fahrwasser bin ich gerade, oder? Dass man auch merkt, wie gehe ich mit dem Thema um, was macht das mit mir und ja, wie kann ich es wieder entspannter angehen? Und ich stelle auch immer in der Familiensituation die Frage, was bringt euch eine entspannte Esssituation am Mittag zum Beispiel? Wenn es ist, dass ihr irgendwie darüber diskutiert, die ganze Zeit, was es zu essen gibt, ist es die Frage, ob es euch wirklich entspannt. Entspannt soll das Thema völlig zu ignorieren? Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber wichtig ist, dass es individuell einfach entspannt ist. Mhm. Dass du kannst chillen und dich entspannen. Weil wir haben genug strenge Alltag, dass es nicht nur die ganze Zeit muss darum gehen, wie man was zu optimieren hat. Manchmal ist es auch einfach okay, mal okay zu sein.
Ja.
Mal die Sachen stehen. Und auch darum sage ich, ich finde es mega schön, wenn wir uns damit beschäftigen. Aber es muss nicht so sein, dass wir uns die ganze Zeit damit beschäftigen, quasi entspannt damit umzugehen, weil das entspannt nicht.
Völlig, ja, eben, ich glaube, das ist dann auch wieder so, dass der Selbstoptimierung, wo, wenn dann eigentlich Self-Care zu Selbstoptimierung wird,
exakt,
ist dann genau wieder so, okay, jetzt ist man einfach quasi same, same, but different. Oder?
Genau.
Also genau wieder im Gleichen drin.
Und das finde ich mega wichtig, dass wir dort bei dem Thema Essen zum Beispiel, ein entspannter Umgang heisst eben wirklich ein entspannter Umgang. Und den muss man lernen. Da muss man wirklich, da darf man sich Zeit nehmen dafür, den zu lernen, einen entspannten Umgang mit dem Thema Essen, mit dem Thema Körper zu lernen. Aber das heisst nicht, dass das permanent muss Thema sein muss. Es kann sein, dass das mal aktuell wird und dass man sich zum Beispiel mal in eine Beratung möchte begeben möchte. Es kann sein, dass man das jetzt gerade im Moment einfach nicht akut sieht. Wichtig ist einfach, und das finde ich eben wichtig, wenn ein Leidensdruck rum ist, dann bitte darum kümmern. Weil der Leidensdruck macht es nicht besser. Wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, Gedanken kreisen zu fest um das Thema, dann merkt man ein bisschen, die Energie braucht es vielleicht nicht.
Du hast vorher mal etwas gesagt, dass man irgendwie mal anfangen kann damit, wie sich hinterfragen, was sind eigentlich so, woher kommt das eigentlich? Mhm. Ist das wie der erste Schritt, den du würdest empfehlen, wenn jemand merkt, hey, irgendwie eben, ich habe es wirklich, glaube ich, auch mal so richtig gemerkt, dass ich gefunden habe, jetzt gehe ich zu einer Psychologin, wo ich meinen Sohn eben beneiden habe, dass er Lust hat auf einen Apfel, und ich denke, wie beknackt ist das, dass ich mein Kind beneide, um so etwas. Und dann gefunden, okay, jetzt wollte ich das anschauen. Ich wollte einfach wieder mal einen Apfel anschauen und denken, wow, geil, habe ich jetzt Lust drauf.
Hey, Hammer Erkenntnis. Also weißt du, dass du das gerade merkst, oder?
Ja gut, aber es ist ja lang gegangen. Aber
ja, aber es ist mega cool. Irgendwie gibt es manchmal so Momente, wo man merkt, hey, jetzt, oder?
Ja.
Ich denke, das Wichtigste ist, sich mal beobachten, ja. Was macht mit mir? Ich sage jetzt mal das Biografische, von woher kommt das? Da braucht man meistens ein bisschen Begleitung, weil das gar nicht so einfach ist. Aber man kann das natürlich auch selber versuchen, mal ein bisschen überlegen, von wo kommt das, was ich eigentlich denke. Und oft sind nämlich, wenn man zum Beispiel so Ernährungsthemen anschaut, oft sind die Mythen nämlich Kabis. Also ganz oft haben die Mythen wissenschaftlich keine Hand und Fuß. Wichtig ist nachher auch, dass man schaut, wo informiere ich mich? Also mit welchen Informationen umgebe ich mich? Und das ist nämlich gar nicht einfach. Also das heisst, dort analysieren, welche Quellen stimmen, welche nicht. Das ist eben gar nicht so einfach. Das Zweite sehe ich drinnen, dass man auch mal hinterfragt, was sind eigentlich eben meine Ziele, meine Wünsche, oder um was geht es mir überhaupt? Weil bei vielen ist zum Beispiel, sie sagen, ich möchte einen entspannten Umgang mit dem Körper, aber eigentlich lodert hinten dran immer noch, ich will das Gewicht verlieren, ich will Gewicht verlieren.
Genau,
ich will Gewicht verlieren. Und dann ist es wie so ein Feigenblatt, oder, in dem Moment. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man wirklich mal auf der einen Seite ja, kann anschauen, von wo kommt das, was will ich weitergeben. Und nachher, was eine ganz einfache Methode ist, ist auch einfach mal zu beobachten, über was redet man eigentlich daheim, über was redet man mit den Freundinnen und Freunden und was macht das mit dir. Und ich finde das nämlich sehr, und zum Beispiel aber auch so, zum Beispiel mal deine Wall anschauen, auf Insta oder auf Facebook oder wo auch immer, wenn du followst, welche Themen umgeben dich. Und ganz oft findet man nämlich heraus, dass man zum Beispiel unter Frauen, und sorry, das ist immer noch ultra-gendered, aber mittlerweile auch viel mehr auch unter Männern, die ganze Zeit über irgendeinen Diet-Talk führt.
Ja.
Mit, ja, ich schaue jetzt ein bisschen auf das, ja, ich habe jetzt das herausgefunden, es tut mir eben noch gut, wenn ich nur ein Glas Prosecco nehme, bla bla bla. Und es geht die ganze Zeit eigentlich um den Diet-Talk.
Also, und so das, auch das Absichern, mache ich es richtig gegenüber anderen, oder? So
genau.
Gehöre ich zum Rudel eigentlich?
Gehöre ich zum Rudel. Ja. Und zwar die ganze Zeit so, dass, jetzt probiere ich intermittierendes Fasten aus. Und dann die ganze Zeit in dem Schwelgen ist, aber auch die ganze Zeit am Kommentieren von Körper. Also die ganze Zeit so, hey, gell, die hat im Fall abgenommen, was hat die echt gemacht, hast du gesehen, hey, jetzt ist gerade letztens ein 20-Minuten-Artikel zu dem Thema gekommen, was ist eigentlich mit der Adele passiert, bla 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 bla.
Ja.
Und all diese Sachen machen mega viel mit uns. Wenn wir die ganze Zeit über so Themen reden, aber auch so Themen müssen anhören müssen, dann schafft das eine Realität. Mhm. Oder? Und das macht dann halt auch eine Wichtigkeit. Mhm. Und wenn ich auch zum Beispiel mir vorstelle, ich rede den ganzen Tag immer über Essen mit meiner Familie, mega anstrengend. Aber das macht dann auch, dass man die ganze Zeit in diesem Thema dreht. Und mhm. ich finde, das ist oft eine der ersten Erkenntnisse, und wo man ganz einfach zuhause umsetzen kann, beobachten, wann redet man eigentlich über das Thema die ganze Zeit? Und mit was, also wie redet man auch über Körper in der Familie? Das finde ich auch noch wichtig. Weil oft ist dann so Sachen wie, ja, das Bierränzli vom Papi, das Mamis Fütli, so Sachen werden mega zelebriert und man fängt an, stark zu werden.
Ja, total, ja.
Und das macht mich manchmal, wenn ich das höre, macht mich das manchmal mega traurig. Mhm. Oder auch manchmal auch hässig, wenn ich denke, Gott, wie viel Energie man an das Körpershaming eigentlich die ganze Zeit verschwendet und wie fest das eben unseren Kindern falsches Vorbild ist. Mhm.
Ja, oder das triggert mich extrem. Da würde ich wirklich fast so, wenn ich merke, man sagt schon, ah, weißt du, der ist so ein so und so. Ein langer Schlags oder
auch, weißt, Lauch.
Ein Lauch oder der, weißt, der ist schon immer so gewesen, wenn ich mir denke, das macht das so bumm, Stempel. Ja. Du bist schon immer so gewesen, musst gar nicht versuchen, jeder daraus aus. Oder irgendwie so, ah, weißt, der schlägt eher der Mutter nach.
Ja,
Peng. Genau. Also du musst der Mutter nachschlagen, von jetzt an ist irgendwie. Wenn ich immer so denke, wie krass. Aber eben dort denke ich an mich, da bin ich natürlich einfach getriggert, weil ich auf keinen Fall mehr so Schubladen irgendwie will.
Ja, und das ist auch schön, dass du das spürst, oder? Dass du nicht in Schubladen willst. Und wir alle sind aber in diesen Schubladen.
Voll.
Oder? Und es ist mega anstrengend, weil das, ich weiss auch noch so Gespräche wie von meiner Mutter, die das auch lieb gemeint hat, aber ja, weißt du, du hast halt meine Beine geerbt. Und dann wirklich gerade zu wissen, ah, sie findet ihre Beine nicht gut, aber dann findet sie auch meine Beine ja nicht gut.
Stimmt. Ja.
Und gelernt, aha, meine Beine sind in dem Fall solche. Wirklich absurd, wie früh man das dann eben lernt. Und ich glaube, wir alle können in unserer Biografie so Momente festmachen. Wie irgendwie, hey, musst mal schauen, iss nicht so viel, sonst gehst du auf in ein Ofenbrötchen. So Gespräche, so Sätze, so, ja, weißt du, der langt halt damit zweimal in den Topf hinein.
Ja.
Und alles so Floskeln, ja, die sehr schnell gegriffen werden, die wir aus unserer Kindheit sicher kennen.
Ja, völlig, ja.
Und wir aber auch replizieren, oder?
Ja, ja, oder so der Onkel Schorsch, das ist halt so ein Gemütlicher. Das bedeutet schon, gemütlich bedeutet eigentlich so die und die Körperform. Und
genau,
so,
und gemütlich heisst, der hat ein Ränzli, oder? Stellen wir uns jetzt vor, der hat ab und zu gerne mal ein Bier mehr. Und jetzt habe ich nachher die Leute in der Beratung, die nachher sagen, ja, aber ich möchte manchmal auch ein bisschen gemütlich sein.
Mhm.
Und dann fragst du, ja, was heisst denn das? Und dann hörst du eben raus, ja, das heisst halt auch mal ein Bier nehmen, mal eine Wurst. Weil das einfach so angelernt ist, weil unsere Tradition das so verankert ist. Und das ist aber auch schön. Ich finde das wichtig, dass wir müssen nicht alles loskoppeln und eben verkopfen. Sonst ist auch okay, wenn wir mal sagen, hey, weißt du, es ist einfach ein Entspannungsmoment, wenn ich eine heisse Schocke in der Hand habe. Ich sage, ja, wieso ist denn das ein Entspannungsmoment? Und irgendwann merkt man, ah, das war das, was meine Großmutter mir eine heisse Schocke gemacht hat und mir auch viel Liebe quasi auf diesem Weg gegeben hat, oder? Und gemerkt hat, ah, die heisse Schocke hat immer noch die Wirkung, oder? Und
völlig, ja.
Jetzt kann man sagen, mega schlecht, eine heisse Schocke. Oder man kann sagen, ja, ist okay, ich sehe, warum die heisse Schocke die Rolle spielt. Ja,
oder warum du im Moment, wo es dir gerade nicht so gut geht, so nach einer heissen Schocke lechzt, weil du gerade das brauchst.
Ja? Und weil ich aber eigentlich vielleicht vor allem die Liebe, Ruhe, Entspannung
brauche. Ja.
Und das ist genau das, was man nachher erarbeitet, eigentlich. Und was ich auch gesund finde, wenn wir wie merken, was sind denn unsere Bedürfnisse?
Ja.
Und von wo kommen die Wünsche? Und wer lechzt jetzt nach dem?
Ja, völlig,
oder?
Ja.
Und das finde ich halt auch schön an dieser Arbeit.
Ja, ja, eben, ich finde das mega spannend, um dann mal hinterfragen zu denken, ah, von dort kommt das an, wenn ich nachts um 11 Uhr am Computer hocke und einfach mega überfordert bin und mein Körper ist müde und so, dann, also plötzlich, mein Körper will dann Kohlenhydrat, er mag nicht mehr.
Logisch.
Also will ich einen Schock. Dann wie, also seit, ich habe dann irgendwann zu meiner Psychologin gesagt, seit ich verstehe, was da auch einfach in mir abläuft und dass ich etwas brauche, was mich jetzt möglichst noch über die Zeit rettet, bis das fertig ist, sehe ich mich auch nicht mehr als Versagerin, dass ich dann eine Tafel Schoki hintertätsche, genau, weil ich sage, ich gebe meinem Körper jetzt das, was er braucht.
Genau, Anja, und das ist mega schön, wie du sagst, dort passiert es genau. Jetzt kannst du auf der einen Seite wie checken, aha, das passiert, oder? Ich merke, ah, mein Körper ist mega erschöpft, er braucht Kohlenhydrat oder er braucht einen Schlaf. Du merkst, wie so, das eine ist gerade einfacher, oder wie der Schlaf liegt gerade nicht drin, wie die Abgabe ist morgen.
Genau.
Dann, und dann einfach wie zu realisieren, jetzt brauche ich Schoki, jetzt brauche ich ein Sandwich, was auch immer, etwas, was du jetzt gerade brauchst. Jetzt ist das Problem das, wenn du dich anfängst verurteilen oder gerade auch noch Scham entwickelst, eben, weil
ja.
Ach, ich bin so undiszipliniert, ich schaffe es nicht, die Schoki wechseln und. Jetzt passiert nämlich, wenn du das würdest machen, passiert nämlich genau so ein Teufelskreis. Dann bist du nämlich enttäuscht über dich, du fühlst dich nicht mehr wert, du bist undiszipliniert, du gibst dir selber das Stigma noch auf, oder? Mhm. Und dann kommt genau der Teufelskreis, jetzt ist es eh scheißegal, ich bin eh nichts mehr wert, und. Und bei vielen kann das übrigens dann wirklich auch in einem Essanfall auslösen.
Ja, also das war bei mir x-mal so gewesen.
Das ist mega normal.
Eben, ist eh scheißegal, das ist so, ist so ein Dogma, oder?
Ja,
so.
Und das passiert nicht, weil du, oh nein, jetzt hast du keine Disziplin mehr, jetzt geht es in den Essanfall, sondern das passiert, weil man sich vorher schlecht gefühlt hat.
Völlig, ja.
Und anstatt einfach zu merken, hey, ich arbeite daran, dass ich verstehe, wie mein Körper funktioniert. Ich arbeite meine Körperwahrnehmung auch. Also weißt du, zum Beispiel, ich merke, wenn ich satt bin oder ich merke, wenn ich Hunger habe. Oder ich merke auch, ah ja, wenn ich so einen stressigen Alltag habe, logisch braucht mein Körper Pausen. Gib dem doch die Pausen. Und wenn die Pause ist, weil du jetzt gerade eine Schoki-Pause machst, mega gut, du hast eine Pause
gemacht. Ja, völlig, eben. Ja.
Super, ja. Mega cool, oder? Und wir sind, solange wir in unserer Gesellschaft die ganze Zeit finden, nein, und du musst weniger Schoki und dieses und jenes. Das, was ich oft in der Beratung dann auch erlebe, ist, dass Menschen sich zuerst mal einfach rechtfertigen und entschuldigen und bei mir eine Art entschuldigen für ihr Verhalten.
Ja.
Ich
denke, oh mein Gott. Ja, ja, oder entschuldigen, das habe ich schon viele auch gehört, die sich viel entschuldigen, dass sie so eine lange Geschichte schon haben von eben so unentspanntem Essverhalten. Mhm. Und ich denke, es ist eigentlich krass, eben, das ist so, eben, es ist mit Disziplinlosigkeit gekoppelt, es ist mit eben viel Scham gekoppelt und so. Und immer,
ja, versagen, weil das ist das, was man lernt, oder? Man lernt in unserer Gesellschaft, es ist eine Disziplinfrage. Mhm. Jede und jeder Mensch kann einen schlanken Körper erreichen. Das wird in unserer Gesellschaft suggeriert, ja. Oder? Oder kann einen gesunden Körper erreichen.
Ja. Wobei gesund eben so völlig, das ist in unserem Kopf entsteht dann irgendein Bild.
Bild, oder? Ja. Was nichts mit Realität zu tun hat. Und also du siehst an einem Menschen nicht an, ob er gesund ist oder nicht, jetzt, ob er ein höheres Gewicht oder tieferes Gewicht hat. Ja. Es gibt viele Schlanke, die überhaupt keine guten Blutwerte haben. Und es gibt viele sehr hochgewichtige Menschen mit Top-Blutwerten.
Ja, ja.
Ich finde, jedes Mal finde ich das spannend, wie die Medizin immer noch das Gefühl hat, das ist so eins zu eins. Und Medizin oft im Einzelsetting nicht, aber im Globalen wird es nachher so kommuniziert. Ja. Oder? Und wichtig ist unser Essverhalten, unser Bewegungsverhalten und unsere psychische Gesundheit. Und wichtig ist nicht nur das Gewicht, oder? Ja. Sondern es sind ganz andere Fragen dahinter. Und ich finde es mega ein Thema, dass also ganz viele eben die ganze Zeit in dieser Ding sind, oder? In dieser Diätkarriere. Und jetzt ist eben auch das Gemeine dran. Wieso bin ich jetzt auf die Diätkarriere gekommen? Eigentlich sind wir woanders gewesen.
Ja, schon mit dem Scham und all dem.
Ja, das ist mit dem Scham, genau. Ah, genau, das, was ich wollte sagen, ist das mit dem Versagen, oder? Mhm. Und jetzt, genau, die Diätkarriere, dumm, jetzt habe ich, sorry, Anja, was ich wollte sagen, ist, das ist auch das Gemeine von dem Weight Cycle, oder? Mhm. Das ist das, warum es passiert, dass man oft nach jeder Intervention, also wenn man zum Beispiel jetzt irgendeine Diät gemacht hat, oder man hat irgendwie jetzt intermittierend gefastet, oder was auch immer, dass man dort mega viel Rigidität braucht. Also mega viel, muss mega streng sein mit sich, muss etwas durchheben. Und irgendwann, das kann man nicht lange aufrechterhalten, weil das ist nicht normal. Also das ist nicht normal, das ist nicht einfach, das braucht mega viel Energie und wir haben mega viele Themen in unserem Alltag, die wir stemmen müssen. Und dann bricht das ein, oder? Und jetzt geht in dieser Zeit aber geht unser Stoffwechsel runter, weil er unser Stoffwechsel ist genial, oder? Der macht nämlich, ui, jetzt bekomme ich weniger Essen. Jetzt muss ich meine Flammen runterfahren, damit ich wenigstens, dass ich nicht viel verbrenne.
Achtung, Hungersnot.
Achtung, Hungersnot. Ja. Und fängt an, alles, was er bekommt, möglichst einlagern, oder? Mhm. Das heisst, für uns, wenn es jetzt wirklich um eine Gewichtsfrage geht, ist das total kontraproduktiv, weil sobald du wieder isst, macht der Körper, yes, ich bekomme Essen, ich muss es einspeichern, oder vielleicht kommt bald nichts mehr. Und fängt an, einlagern. Konsequenz ist, du hast vielleicht 10 Kilo abgenommen, hast nachher wieder 15 bisschen zugenommen. Und nachher merkst du, oh, du willst wieder etwas machen. Und dann kommst du wieder auf eine neue Idee. Du hast vielleicht mal 10 abnehmen, nimmst aber vielleicht wieder 15 zu. Ergo geht dein Gewicht immer schön rauf, weil der Körper einfach in einen physiologischen, aber eben auch in einen psychologischen Schleuderkreis kommt. Wow. Du hast immer das Gefühl, jetzt habe ich wieder versagt. Jetzt habe ich wieder versagt. Ja. Dabei ist es einfach eine biologische Logik. Ja. Und das ist das, was so absurd ist.
Ja, und unser Körper will das ja wahrscheinlich auch beschützen vor so Sachen. Also, das ist ja wie beim Sport. Warum gibt es den inneren Schweinehund? Das ist etwas, was uns beschützt, wenn wir übertrieben Sport treiben. Und dann sagt unser Körper, das ist jetzt aber unangenehm gewesen. Das nächste Mal versuche ich dich lieber auf dem Sofa zu behalten, um nicht nochmal so eine unangenehme Erfahrung zu machen. Und dann sagt er, mein innerer Schweinehund, so, ja, das ist dein Körper, den ich beschützen will.
Genau, und das ist eigentlich genial, oder? Mhm. Und wichtig ist aber, dass man dort wie merkt, wie funktioniert mein Körper, dass man den auch kennenlernt. Und was tue ich eigentlich meinem Körper an? Ja. Und oft finde ich es eben mega spannend, dass wir irgendwie mega bereit sind, mit unserem Körper mega böse umzugehen. Mhm. Und ganz, ganz viele strenge Sachen machen, und ich meine jetzt nicht damit ein normales Bewegungsverhalten, normales Essverhalten, sondern sehr böse kasteien und die Dauerkasteiung auch wirklich als normal anschauen. Ja. Dass es völlig normal ist, die ganze Zeit auf irgendeiner Diät zu sein. Ja. Und jetzt heisst halt, der aktuellste Trend sind alle am intermittierend Fasten. Ich mag mich gar nicht dazu äußern, ist es sinnvoll oder nicht. Frag dich selber, ist es sinnvoll oder nicht, dass du irgendwie 16 Stunden hungrig bist. Ja. Also, das sind alles so Fragen, wo ich finde, wir dürfen die Sachen reflektieren, wir dürfen überlegen, wie geht es mir dabei. Und logisch, es gibt physiologische Aspekte, wie ab und zu, eben, ja, Mahlzeitenrhythmus, ein ausgewogener Mahlzeitenrhythmus macht Sinn. Es macht Sinn, von allen Einheiten zu essen. Es macht Sinn, eine vollständige Mahlzeit zu essen und nicht, eben, nicht die ganze Zeit nur snacken. Okay. Aber die Regeln sind recht, recht einfach, wenn man die Regeln aufstellt.
Ja, und eben, wenn man mal, ich glaube, das ist, wo viele sagen, wenn sie mal eine strenge Woche haben oder so und dann mal eine Woche wie alles, alle sich selber auferlegten Regeln vergessen, dann ist es so, was für eine schlimme Woche gewesen. Dafür ist es einfach die beste Option. Also bei anderen Sachen würde man auch sagen, jetzt habe ich halt mal eine Woche
nicht staubsaugen.
Genau.
Ja. Voll easy. Ja. Oder jetzt habe ich gerade viel los, jetzt muss ich nicht staubsaugen. Ja. Dann gehe ich halt mal nicht walken, weil ich keine Zeit habe. Völlig okay. Ja. Und wenn ich dann aber, weil ich eine Woche nicht bin walken, oder ich sage jetzt mal 3 Wochen, 4 Wochen nicht bin walken, und ich habe keine Zeit gehabt, wenn ich dann finde, jetzt bringt es eh nichts mehr, jetzt bin ich eh draussen, dann kommen die Schamgefühle, dann kommt das Versagen, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Und dann kommen so Momente, wo man dann eben anfängt, in den Teufelskreis zu kommen.
Ja.
Und das ist das, was uns nachher mega beschäftigt.
Also, ja, das ist krass.
Mhm, mega.
Ja, eben so die Schamkurve, denke ich immer wieder, das ist so... Ja, oder wie, ich habe auf TikTok wirklich recht viele so Themen rund um Food Freedom oder so, oder eben intuitives Essen, wobei es eben nicht, dann soll ich die Richtung abnehmen, sondern einfach lernen, das wieder zu machen. Mhm. Und jetzt sagen eben viele Höchstgewichtige so, eben ich kann es eh nicht richtig machen, in den Augen von der Gesellschaft mache ich es eh nie richtig.
Ja, genau.
Ich muss mich von dem können distanzieren, was für die richtig ist und was für die falsch ist und... Ja.
Das ist eben genau das, oder? Wenn ich finde es einfach mega wichtig, wenn wir über das Thema Essen und Bewegung und psychische Gesundheit reden, betrifft das einfach alle Menschen. Punkt. Mhm. Niemand ist aus dem ausgenommen, weil wir alle sollten genug Nährstoffe haben, wir alle brauchen regelmäßige Bewegung, möglichst psychische Gesundheitsunterstützung, oder? Aber man hat in unserer Gesellschaft immer noch das Gefühl, das gilt für die einen mehr als für die anderen.
Ja.
Und man hat immer noch das Gefühl, dass wenn man physisch dem nicht dem Bild von einem schlanken Körper nicht entspricht, ist man ein Versager auf dieser Linie, abtrünnig, und es ist sogar Frechheit. Es gibt Menschen, die getrauen sich fett zu sein.
Ja.
Oder? Das wird nachher so, so zelebriert, wie du gesagt hast, was extrem schreckliche Diskriminierung ist, wo wirklich, also das kommt ganz üble Strukturen gleich, die wir aus anderen Regionen kennen, oder? Mhm. Also die Diskriminierung, die hochgewichtige Menschen erfahren, ist einfach jenseits.
Ja.
Also es gibt zum Beispiel eine Bewegung, die heißt Body Respect Schweiz, die sich genau um das Thema einsetzt, die einfach sagt, hey, im Fall Hochgewichtigkeit hat einfach Respekt verdient und es ist eigentlich ein Menschenrecht, nicht aufgrund von seinem Gewicht stigmatisiert zu werden.
Völlig, ja.
Basic!
Ja,
basic, ja, es ist ein Menschenrecht.
Ja.
Und das ist das, was ich finde, das ist mega wichtig, dass wir das unterscheiden. Dass wir unterscheiden von, eben, was ist ein ausgewogenes Gesundheitsverhalten, sage ich mal. Wir alle, wenn vielleicht an unserer Gesundheit arbeiten, vielleicht mehr, vielleicht weniger, vielleicht ist es mal Phase, vielleicht nicht. Und das andere ist wirklich respektvoller Umgang miteinander. Ja. Und dann hängt es eben gleich auch zusammen, weil irgendwo ist die Brücke von dieser Stigmatisierung, die macht eben krank, ja. Oder? Weil wenn du die ganze Zeit irgendwie verachtet wirst, aufgrund von deinem Erscheinungsbild, willst du dich auch nicht zeigen. Du willst vielleicht nicht in die Body, weil du das Gefühl hast, nein, mein Körper ist nicht genug gut, um in die Body zu gehen. Oh mein Gott, ja. Oder? Was passiert aber nachher? Du gehst auch nicht in die Body. Also ja. Du gehst ja auch nicht schwimmen. Also du gehst ja auch nicht chillen auf der Wiese.
Ja.
Und das macht alles aber auch einen Gesundheitsimpact. Und dann geht es auch so weit, dass es Ärztinnen und Ärzte gibt, wo die ganze Zeit bist irgendwie wegen Migräne beim Doktor heisst, ja, wissen Sie, Ihr Hochgewicht ist halt schon auch nicht, oder Ihr Übergewicht, sagt dann die Person, ist ja auch nicht gut und so. Hey, wegen dem bin ich nicht da, ist im Fall nicht Diskussionspunkt, ja. Oder? Also das heisst, was ist die Konsequenz? Dass Menschen mit einem höheren Gewicht sich auch nicht mehr getrauen, zum Doktor zu gehen, oft.
Ja.
Und auch durch das ist eine Früherkennung von irgendwelchen Gebärmutterhalskrebs, was auch immer, auch nicht möglich.
Ja.
Und das ist einfach aufgrund von dieser Stigmatisierung, von dem permanenten Anhören, von diesen schlimmen Erfahrungen. Ich habe Klienten und Klienten, die erzählen mir von den sträubsten Erfahrungen.
Ja.
Wo es wirklich bei Ärztinnen und Ärzten die ganze Zeit ums Gewicht geht. Die ganze Zeit werden sie quasi noch schuldig gemacht für ihres irgendwie Krankheitsbild, das sie in dem Moment haben. Und obwohl zum Beispiel einfach Genetik so vorbelastet ist, dass sie klar irgendeinen Diabetes Typ 2 entwickelt, weil einfach genetisch das schon so klar ist, heisst ja, das ist dann das ist ganz klar das. Mhm. Obwohl vielleicht vorher schlankere Vorfahrinnen und Vorfahren auch Diabetes Typ 2 hatten. Und das sind Sachen, die sind schwierig. Und an dem müssen wir als Gesellschaft mega, mega arbeiten.
Mhm. Ja, ich denke da manchmal nur schon, es spielt in so vieles rein, dass, was ist der Fitness-Teller im Restaurant, ja. was triggert dich denn alles so?
Die Wörter? Ja, es gibt viele Sachen, die mich begleiten im Alltag. Oder eben triggern, ich finde, Trigger ist immer so ein Wort, ja. Aber wo Auslöser sind, wo ich wirklich merke, wow, wir haben noch mega viel zu tun. Das eine ist sicher, also ich finde es immer spannend, ich liebe es ja auch. Ich liebe zum Beispiel Produkte analysieren.
Ja.
Ich gehe auch gerne durch einen Supermarkt und schaue Produkte an, was ist jetzt gerade healthy, was auch immer, Food.
Superfood.
Superfood, genau. Ich habe früher in der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung geschafft und wir haben permanent Anfragen gehabt rund ums Thema Superfood. Oder ist das jetzt ein Superfood oder nicht? Mega lustig, oder? Aber auch so Sachen wie Karma, es gibt dir im Fall ein besseres Karma, wenn du das isst. Unsere Ernährung ist ganz, ganz fest auch mit Wörtern umschlungen oder mit Erscheinungsbildern, also auch Verpackungsdesign und. Und ich schaue das immer sehr aus der analytischen Sicht an. Ich finde das spannend, dass das so ist, wie es ist. Ich finde es spannend, was auf sozialen Medien vermittelt wird. Logisch, ich nerv mich, oder, manchmal. Und gleichzeitig finde ich es interessant, dass so ein bisschen Forschersicht, oder? Weil, was heisst das jetzt? Und wir haben zum Beispiel auch, ich arbeite ja viel auch im Bereich von Gesundheitsförderung, oder? Wo es wirklich darum geht, was braucht es jetzt, um eine bessere Situation zu schaffen rund ums Essen? Und die braucht zum Beispiel Aufklärung. Es braucht zum Beispiel einen anderen Umgang auf den sozialen Medien mit Ernährungsinformationen und so Geschichten. Also Projekte sind wir eben dran, oder? Und darum, ich finde das immer auch spannend. Aber klar, es gibt Sachen, wo wir etwas auslösen können, wie eben zum Beispiel der Fitness-Teller, wo ich lachen muss. Weißt du, dass dich der immer noch so haltet mit, heute gibt es ein Salätchen mit einem Bullebrüstchen. Und dass sich das immer noch so haltet in unserer Gesellschaft, finde ich spannend. Auch eben die Mythen, die sich halten. Und ich merke aber auch, dass ich erst fast stark reagiere, jetzt zum Beispiel im Freundeskreis oder so, wenn sich Leute Sachen so verbieten und das dann so kommentieren. Auf das reagiere ich fast stärker. Und zwar eben so Sachen wie, nein, ich esse jetzt ein Salätchen, weil heute Abend bin ich eingeladen. Und dann denke ich so, ja, okay, und jetzt hast du Hunger bis am Abend oder was? Also, das sind Momente, wo ich fast stärker reagiere oder so die Dauerdiätler oder eben so das ganze Kommentieren voneinander, vom Körper, wo jetzt hast du abgenommen, jetzt hast du zugenommen. Oder eben, nein, jetzt hast du zugenommen, sagt man ja dann meistens nicht.
Ja, es geht. Und manchmal schon so ein bisschen, kommen so, hast du es gerade streng? Oder irgend so etwas, wo du denkst, so, okay.
Was willst du sagen? Ja, nicht so zick.
Ja, oder also ich merke so oft, ich wohne an einem Ort, wo es ganz viel, wirklich sehr viel ältere, also 80 plus Nachbarn hat. Und die schauen permanent meinen Bauch an. Und ich habe keinen flachen Bauch. Und ich denke immer so,
so anstrengend.
Es ist so anstrengend und ich will auch nicht immer meinen Bauch einziehen, wenn ich mit euch bin, aber ich will auch nicht, dass dann irgendeiner ist mal in der Nachbarschaft rumgegangen, ich sage jetzt wieder schwanger und dann habe ich so gefunden,
Ist das ja. Es ist mega mühsam, wenn man die ganze Zeit gemustert wird. Und, auf die und das ist eben genau das, warum, wir auch, warum es sinnlos ist, einander die ganze Zeit zu kommentieren. Mhm. Sei es im positiven wie auch im negativen Weg. Oder? Du weißt nämlich nie, was das in deinem Gegenüber auslöst. Es kann sein, dass sie deinem Gegenüber eben auslöst, ja super, jetzt werde ich, jetzt bekomme ich Kompliment und vorher nicht, oder ja. was? Das macht auch viel mit einem. Mhm. Und das macht viel mit, auch mit dem Selbstbild und mit dem Körperbild eben. Und wir müssen als Gesellschaft endlich mal lernen, nicht einander die ganze Zeit zu kommentieren. Mhm. Und auch andere Sachen rauszuloben. Einmal zu sagen, hey, du machst es im Fall mega cool mit deinem Job. Ich habe es mitbekommen. Oder auch, hey, du bist mal eine mega tolle Mutter, wie du gerade so liebevoll dein Kind umarmt hast, was umgekehrt ist.
Völlig, ja.
Hey, sorry, das ist mir tausendmal mehr wert, als wenn jemand meinen Körper kommentiert.
Ja.
Und das sind Sachen, die wir, glaube ich, mal ein bisschen umlernen und auch ein bisschen kreativer werden. Und zuerst braucht es im Fall sogar ein bisschen Übung.
Ja,
es braucht Übung, das wirklich mal bewusst nicht mehr zu machen oder mal bewusst nicht zu kommentieren oder auch bewusst Sachen. Wie kann ich zum Beispiel mein Kind loben, das nicht mit dem Aussehen zu tun hat? Mhm. Das wäre zum Beispiel mega ein guter Ansatz. Mhm. Hey, jetzt bist du gerade so cool dort runtergekumpelt. Bist du gerade mega mutig gewesen? Ja. Oder wie du dich gefangen hast?
Ja. Oder hast du dich jetzt auch gerade überwunden? Gell? Ist es,
Gehst du gerade streng
gewesen? Ja, ja, das stimmt.
Alles so Sachen sind viel mehr wert. Als, jetzt hast du ein herziges Röckchen an. Ja. Nein, süß, deine blonden Löckchen. Ja. Und deine Augen so, so blau. Ja, und nachher hat es mal nicht mehr blaue Augen. Und was lernt
es? Ja. Was lustig ist, weil ich habe zwei Söhne. Mhm. Und du hast auch einen Sohn. Mhm. Am Anfang habe ich so gedacht, es ist ein bisschen entspannter, weil die meistens ein bisschen weniger, sie haben überall ein bisschen mehr Spielraum. Es wird weniger kommentiert, wie sie jetzt gerade sind. Ich habe jetzt gemerkt, das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Es ist so, Buben sind genauso jetzt schon dem unterworfen. Jö, bist du herzig? Jö, hast du das? Und jö, hast du das und dieses? Aber ja, es ist, ich glaube, dem müssen wir schon gut anschauen.
Es ist eben noch spannend, weil ich erlebe das auch, oder? Ich habe auch einen Sohn. Und es ist interessant, wie fest sein Aussehen kommentiert wird. Das finde ich noch lustig. Also ich finde das auch befremdend, weil ich das auch vielleicht nicht so naiverweise nicht so erwartet habe aus meiner Sozialisierung. Ja. Oder wie man auch mit den Mädchen das so kommentiert hat. Es zeigt aber eben, wo unsere Gesellschaft steht, oder? Und auch, was auch auf junge Männer für einen Schönheitsdruck lastet. Also zum Beispiel auch mit mega viel Training. Also das kennen vielleicht viele Eltern, die wo Teenager die Heime haben, wie stark sie anfangen zu trainieren, anfangen so High-Protein-Sachen zu essen, sehr stark solche Fitness-Influencer zu folgen, sehr viel ins Training gehen. Da schlummert oft auch eben so Schönheitsideal von einem sehr muskulösen Körper und. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie eben die, wie das Buben genauso betreffen kann wie Mädchen und wie man dort einfach endlich auch mal könnte, die zwei Stereotypen lassen und einfach wissen, hey, wir alle haben die Themen. Mhm. Und auch auf erwachsene Männer haben das auch. Einfach vielleicht ein bisschen weniger, weil sie noch ein bisschen anders sozialisiert sind zum Teil, aber ganz viele Mitte 30 klagen über den Bauch, die finden, hey, jetzt bin ich nicht mehr attraktiv, über Haarverlust, die Attraktivitätsgefühlsverlust haben und. Das ist also lange kein Frauenthema.
Ja, und ich habe mich manchmal gefragt, ob die das vielleicht schon immer gehabt haben und jetzt äußern sie es zumindest mal, ob es vorher einfach war für sich. Man hat eben halt Haarverlust, ganz schlimm, aber man hat es halt wie einfach nicht nach außen gesehen, erzählt, dass man mit dem hadert.
Ja. Das kann absolut sein.
Hast du dann Hoffnung, dass wir jetzt, ich habe das Gefühl, im Moment, es geht wirklich viel in diesem Bereich, dass wir so ein bisschen wegkommen von diesen Normen oder sich viele Leute auch wehren, eben von äußeren Bewertungen. Dass da etwas geht.
Ich hoffe es mega fest. ich habe den Eindruck, dass bin ich, ja, ich werde das übrigens noch oft gefragt, die Frage, ob ich das Gefühl habe, dass sich das wird ändern. Und ich habe das Gefühl, es wird sich ändern, wenn wir daran arbeiten und bereit sind, richtig daran zu arbeiten. Und zwar nicht einfach ein Feigenblatt Insta-Post mit «I love myself», sondern wirklich auch anschauen, wie gehe ich mit mir um, wie liebevoll gehe ich mit mir um und auch dort wirklich genau darauf anschauen, von wo kommt es. Und ja, ich hoffe mir, dass wir an einer Gesellschaft dran sind, die weniger oberflächlich wird. Gleichzeitig darf es aber auch nicht in eine Richtung gehen, wo wir nur noch in Spiritual Optimization, was auch immer sind, wo dann eben auch toxisch wird.
Also ja, so vermeidend, oder?
Ich finde es wichtig, dass wir anschauen, dass wir die Sachen thematisieren, dass wir auch die Struggles thematisieren, die ihr ja so schön macht, übrigens an dieser Stelle. Ein riesen Dankeschön, weil das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen eine Gesellschaft, die auf auf allen Ebenen Themen anspricht, offen miteinander umgeht. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gesellschaft auch mitprägen, wo weniger an einem Schönheitsideal nachher rennt und weniger in einer Oberflächlichkeit und weniger in so einem Optimierungsdrang ist. Und ich wünsche mir das vor allem für unsere Kinder auch ganz fest.
Ja, mega fest, ja. Ja, mehr, weniger Selbstoptimierung, mehr Selbstbestimmtheit und wirklich halt selber.
Und, ja. Selber und so, wie wir auch sind. Und das, was wir mitbringen, auch zu wissen, wir können mit ganz vielen Ausgangslagen, die wir ins Leben mitnehmen, auch Sachen, die ja, wir können uns verändern, wir können an Sachen arbeiten, wir können uns entwickeln. Und das finde ich so schön an unserem Leben eigentlich. Wir sind wie Pflänzchen, wo man auch mal ein bisschen bessere Sonne anstellen kann, wo man ein bisschen mehr Wasser geben kann, ein bisschen mehr düngen kann. Und wir wachsen in ganz andere Richtungen. Ja. Und das finde ich auch schön daran.
Mhm. Eben, wir haben es von dieser Selbstoptimierung gehabt, was ja sehr oft ist, was ich manchmal auch bei mir selber gemerkt habe, wo ich das Ganze, hey, ich will mit meinem Essverhalten mich auseinandersetzen, habe ich wie gemerkt, ich komme dann so eine Spirale rein, also eben das, wir haben es vorher Selbstoptimierung genannt, dass ich denke, jetzt muss ich das richtig ankriegen, und lustigerweise hat meine Psychologin wie manchmal gesagt, nein, heute reden wir jetzt mal über etwas anderes, weil sie wie gemerkt hat, eben ich bin gerade, ich will jetzt das möglichst schnell, möglichst gut abhaken.
Genau, und das hat halt mega viel mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun, oder? Wir sind, wir müssen etwas gut machen. Und wir sind nur wert, wenn wir noch etwas geleistet haben. Und ich finde es manchmal auch mega wichtig, dass man von dem mal wegkommt. Auch mal, wie gehe ich mit mir um, wenn ich mal nicht so viel leiste?
Ja.
Und mal nicht auf 180 laufen und gerade alles erledigt habe. Und ja, Körperwahrnehmung ist nicht etwas, wo man einfach schnell abhandeln, erledigen und To-Do-List abklären, oder? Sondern das kommt immer wieder, das ist immer wieder Thema. Und es ist eine Lebensaufgabe, sich mit seinem Körper auseinanderzusetzen und mit seinem Körper zu arbeiten, sage ich mal, und ihn auch ja, mitzuverfolgen und mit ihm schön umzugehen. Und das finde ich halt auch das Thema, dass wir dort auch nicht in diesem Leistungsgedanken permanent sein müssen. Auch mal unsere Kinder in Ruhe lassen mit diesem Leistungsgedanken.
Ja.
Jetzt musst du dort ansäckeln, jetzt musst du das erfüllen, jetzt musst du das super machen, jetzt musst du auch noch das, jetzt noch jenes. Kinder entwickeln sich sehr gut, wenn man sie auch mal ein bisschen sein und entwickeln und auch mal schnell einen Moment wegsteht und mal beobachtet. Und gerade in diesem Bezug finde ich, manchmal kann ich mega viel von Kindern lernen.
Mhm.
Und auch in Bezug auf Körper können wir mega viel von Kindern lernen.
Dass sie einfach wie intuitiv sich auch mal so oder sich mal so und so fühlen. Und eben, du hast vorhin «I love myself» gesagt, eben, dass man nicht versucht, okay, ich bin jetzt richtig Body Positivity und das muss ich jetzt durchziehen und auch eben am Kind schauen, eben, das findet mal etwas mega blöd an sich oder das findet mal ich weiß auch nicht.
Alles super,
genau. Alles super geht.
Das ist genau das, warum man auch versucht, den Begriff so ein bisschen zu entmachen. Dass man nicht die ganze Zeit von Body Positivity, sondern mehr auch Body Neutrality.
Ja.
Also einfach einen neutralen Umgang. Eben, ich habe vorher gesagt, man muss sich nicht immer cool finden.
Ja, völlig.
Es ist auch völlig okay, sich einfach mal neutral zu finden. Ja. Auch mal keine Einstellung haben zum eigenen Körper, sondern einfach das Lala flowen. Oft kommt zum Beispiel ein positiver Umgang mit dem Essen, erst wenn man mal nichts mit dem Essen zu tun hat.
Ja.
Und das ist das, was man zum Beispiel auch begleitet oft dann machen kann, dass man eben das Geld dann oft gar nicht ums Essen.
Ja, ja.
Weil es einfach überhaupt nicht im Zentrum steht. Ja. Sonst geht es um ganz andere Aspekte und oft erledigt sich das Thema Essen einfach nebenher.
Ja.
Weil es eben mal nicht mehr den Fokus hat. Weil es eben mal nicht mehr die ganze Zeit zerdenkt wird.
Mhm.
Und das ist für viele ein langer Weg und für andere ist es ein sehr kurzer.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich!